Ja, vielen lieben Dank für den herzlichen Empfang. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen. Und ich schlage vor, wir fangen mal gleich an hier. Wir haben nämlich leider festgestellt, dass wir nicht ganz so viel Zeit heute haben. Wir müssen die heute gut ausnutzen und fangen erstmal damit an, was ist überhaupt dieser Amateurfunk, den wir machen, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. Und zwar gibt es in Deutschland ein Amateurfunkgesetz, was das Ganze regelt. Und da steht drin, dass Amateurfunk alles ist, was experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien zur eigenen Weiterbildung macht. Amateurfunk kann man zur Völkerverständigung nutzen. Amateurfunk kann Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen leisten. Und man kann Amateurfunk auch zur Nutzung von Weltraumfunkstellen benutzen. Also wir kennen dieses Wort Weltraumfunkstellen heutzutage als Satelliten. Für uns ist halt Amateurfunk ein Hobby. Wir machen das alles in unserer Freizeit und haben auch größtenteils sehr, sehr viel Spaß dabei. Hier dann auf der linken Seite von dieser Folie seht ihr dann noch einmal, wie das bei uns dann so in unserer Funkbude quasi aussieht. Da haben wir einen Funkarbeitsplatz mit einem Computer, mit Endstufen, einem Mikrofon, noch die obligatorische Mate natürlich in der Ecke, ein bisschen Kopfhörer. Also wir machen uns das beim Funken auch so ein bisschen gemütlich. Dann müssten wir vielleicht noch ein bisschen was wissen über DK0TU oder die AFUTUB, das ist unsere Amateurfunkgruppe an der Technischen Universität Berlin. Und die Vereinigung gibt es so schon seit 1972. Aktuell sind wir dort 66 Personen. Und wir betreiben auf dem Dach des Hauptgebäudes der Technischen Universität halt eine Amateurfunkstation, auch schon seit 1972. Relativ traditionsträchtig sozusagen. Wir machen dort in dieser Vereinigung, in diesem Club, machen wir unterschiedliche Dinge. Wir nehmen so jährlich mindestens einmal an so Funkkontesten-Wettbewerben teil. Da kann man dann einfach Funken üben und wettbewerbsmäßig machen. Wir bauen halt regelmäßig Antennen ab und wieder auf und wieder ab und wieder auf. Auch ein Part von unserem Hobby. Und dann bieten wir noch in Kooperation mit zwei Fachgebieten an der Technischen Universität auch Lehre an. Einen Amateurfunkkurs, den man absolvieren kann, und dann im Sommersemester ein Modul Radioastronomie und ein Modul zu Satellitenkommunikation. Das nur ganz kurz, was wir so machen. Wir fangen einfach mal an, wie kommen wir jetzt eigentlich zu diesem, dass wir jetzt mit einer Astronautin funken? Wie funkt man überhaupt mit AstronautInnen? In unserem Fall war das jetzt so, wir haben dort auf dem Dach diese lustige, relativ kleine, eigentlich große Antenne stehen. Das ist eine Vierergruppe mit Yagi-Antennen, die hat relativ ordentlich Bums. Und damit kann man sehr gut Satelliten halt hören, auch vor allem, wenn sie etwas leiser sind. Und die haben wir dort halt auch schon, die ist in einem studentischen Projekt entstanden, steht jetzt bei uns, ist auch Teil des SatNOX-Netzwerkes, ein großes Open-Source, Open-Data-Netzwerk, wo man Satellitenobservationen halt beauftragen kann. Und die haben wir dort halt stehen, die ist jetzt einfach schon mal da. Und basierend darauf, wenn man jetzt mal hier eine Folie weitergeht, wir benutzen das halt wie gesagt als SatNOX-Station. Jeder von euch, der eine SatNOX-Station im Netzwerk hat, kann auch unsere Station mitnutzen, unter Observationen beauftragen. Bucht gerne Observations, wir freuen uns immer, wenn das genutzt wird. Und das war jetzt für uns so der Kondensationspunkt, wo dann quasi am 15. Februar dieses Jahres halt FRAM 2, diese Mission, die ins Weltall geflogen ist, die haben einen SSTV-Wettbewerb mit dabei gehabt. Also das ist ein Wettbewerb, da wird von dem Raumfahrzeug werden halt Bilder ausgeschickt und die kann man dann weltweit mit Antennen empfangen. Und weil wir jetzt so eine praktische Antenne schon da hatten, haben wir uns halt gedacht, wir machen mal bei diesen Testaussendungen vor dem Wettbewerb mit und haben dann entsprechende Testbilder schon empfangen. So ein Bild kann dann zum Beispiel ungefähr so aussehen. Das Ganze ist noch ein analoges Bildübertragungsverfahren, weshalb man dann auch schön diese Streifen dort im Bild sieht. Da gab es dann halt mal im Spektrum so ein bisschen Rauschen, Fehler, wie auch immer. Die ISS zum Beispiel sendet regelmäßig solche Bilder aus, kann man dann einfach empfangen und ein bisschen Spaß mit hatten. Ja, FRAM 2 wollte auch so einen Wettbewerb machen von ihrer Raumkapsel aus und haben deshalb diese Testaussendungen gemacht. Und dann hat uns Rabea quasi darauf angeschrieben an unsere Adresse und hat für diesen Wettbewerb quasi geworben. und halt gefragt, naja, habt ihr Lust dabei mitzumachen? Und wir hatten ja diese Testbilder schon und hatten dann gleich so Rabea ein Bild zurückgeschickt und hier, guck mal, wir haben ja da diese Station, wir freuen uns richtig auf den Wettbewerb, das wird toll, und konnten gleich dieses Bild quasi als Referenz zeigen. Und dann ziemlich genau einen Monat später, ne, kam dann halt am 15. März diese Mail, und da kam dann halt so die Frage, naja, könnten wir uns auch mehr vorstellen? Könnten wir uns halt auch vorstellen, ein Gespräch mit einem Raumfahrzeug im Weltraum zu führen? Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was unsere Antwort war. Na klar können wir uns das vorstellen. Ne? So, dann, das ist ja ungefähr 2 Wochen vor dem Kontakt gewesen. Der Kontakt war für den 1. April geplant. Also muss man jetzt erstmal so Dinge planen natürlich. Ne? Erstmal, gut, wir hatten dann noch 17 Tage halt Zeit, ein paar Stunden, ein paar Minuten bis zu unserem Funkkontakt. Und wenn wir uns dann mal angucken, was wäre jetzt unser erster Plan? Naja, dieser Kontakt fand ja in einem Kontext statt, und der Kontext ist angelehnt an Schulkontakte mit der ARIS. Ne? ARIS ist Amateur Radio on the ISS, das ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die halt Interesse für Naturwissenschaften an Schulen bringt, und die machen regelmäßig solche Kontakte. Und es ist immer Teil von diesen Kontakten, dass man einen Livestream irgendwie ins Internet hat, auf YouTube, sonst wie. Ne? Und weil es ja nur noch 2 Wochen waren und wir ehrlich gesagt da gar nicht so viel Vorwissen hatten, was so Streaming angeht, sind wir halt auf unsere liebe TU zugegangen und haben gefragt in der Pressestelle, naja, wollt ihr uns nicht so einen Livestream produzieren? Wir hätten da gerne irgendwie Hilfe. Und dann kam halt später sehr zeitnah die Antwort zurück, wir finden das ein tolles Projekt. Wir stellen euch mal 2 Mitarbeitende komplett nur dafür ab. Hier nochmal vielen lieben Dank an die TU. Die TU hat also quasi komplett die Pressearbeit übernommen, den Livestream hat das alles gut bespielt, und wir konnten uns dann auf den Rest konzentrieren. Das waren dann halt weitere Telefonate und weitere Meetings mit Lars, der Rabea hier vertreten hat, weil Rabea ja noch in ihren Astronautentraining sitzen musste, und dann entsprechend auch mit der ARIS. Ne? Genau, so, dann, was wäre jetzt der grobe Plan gewesen? Was stand jetzt von Anfang an fest? Naja, wir haben einen Termin, der ist auch fix. Das ist der 1. April um 9.04 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir haben eine Sende- und Empfangsfrequenz im 70-Zentimeter-Band. Der Kontakt kann maximal 10 Minuten dauern, nämlich wenn das Raumfahrzeug über Berlin aufgeht und dann nach 10 Minuten auch wieder über Berlin untergeht. Und unser Plan war, naja, wir haben ja schon entsprechend Sachen im Club da, dass wir das einfach nutzen und dann hoffentlich gar nicht so viel Arbeit haben. Höhö. Naja, aber wir sehen schon die Abers hier. Welche Antenne nutzt man denn überhaupt, ne? Was ist die Polarisationsrichtung, werden wir gleich noch drauf eingehen. Welche Sendeleistung hat das Raumfahrzeug? Also wir haben dann festgestellt, es gab dann doch ein paar mehr offene Fragen, als wir vielleicht zu Anfang gedacht hatten. Und damit erstmal zu ein paar Basic-Satellitenkommunikation.
Genau, fangen wir gleich mal an. Also das Wichtigste erstmal, wir haben einen Sender und einen Empfänger, also Sender in unserem Fall dann quasi im All. Was an sich das Ganze charakterisiert, ist das Link-Budget oder zu deutsch Übertragungsbilanz. Ein Punkt davon ist zum Beispiel die Sendeleistung. Je mehr Sendeleistung natürlich der Sender hat, desto einfacher ist es generell, das auf der Gegenseite zu empfangen. Weiter hat man natürlich dann auch Antennengewinne. Also an sich, es wird sonst immer alles auf den Isotropen-Radiator, also eine Antenne, die in alle Richtungen gleich abstrahlt, bezogen. Aber natürlich möchte man natürlich auch Antennen mit Richtwirkung, die die Leistungsdichte in eine gewisse Richtung fokussiert, um eben da einen gewissen Gewinn in der sogenannten Hauptkeule dann zu bekommen. Weiter haben wir auch Probleme mit Polarisation, also so wie ein elektromagnetisches Feld, genauso wie Licht, so wie es im Kino auch mit 3D-Brillen, man da Polarisationsfilter hat, gibt es natürlich auch bei Antenne, also bei Funk, auch Polarisierung, und das hat ähnliche Effekte. Wenn man jetzt, es gibt lineare und zirkulare Aussendungen, und wenn man jetzt linksdrehend zirkulär und rechtsdrehend zirkulär auf der Gegenseite, also mit der linksdrehenden Sendenden und mit der rechtsdrehenden empfängt, dann hört man da relativ wenig, weil da ist theoretisch unendlich hohe Dämpfung dazwischen. Das gleiche ist horizontal und vertikal. Wenn es linear wäre, da ist auch sehr viel Verlust. Deswegen nimmt man normalerweise immer auf der einen Seite linear und auf der anderen zirkulär. Dann hat man immer 3 dB, also die Hälfte der Leistung Verlust, aber es ist sehr gut kalkulierbar. Weiter haben wir dann auch noch Freiraumdämpfung, Path Loss oder Freiraumdispersion. Das ist also auf die isotrope Ausstrahlung von Antenne gerechnet. Und was aber weiter mal weg ist, mit einer gleich großen Antenne, also Querschnittsfläche, kommt natürlich dann immer weniger Leistung auf der entsprechenden Fläche an, je weiter mal weg ist. Also das ist quadratisch, nimmt es ab. Und zudem, wenn man jetzt mal das ganze System so ein bisschen betrachtet, man hat einmal dann den Sender, geht in die Antenne, damit er dann riesengroß den Abfall von der Freiraumdispersion, dann noch ein bisschen Gain von der Empfangsantenne, die quasi auch eine Richtkeule hat, und dann haben wir irgendwo eine Empfangsleistung. Jetzt haben alle Funkempfänger generell eine Empfindlichkeit, eine Schwelle, wo sie ein gewisses Signal dann noch demodulieren, also auswerten können. Und dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, so für die Freiraumdispersion, also die Dämpfung im freien Raum. Im Zenit, also wenn die Raumkapsel direkt über uns ist, das sind dann so ungefähr 430 Kilometer Entfernung, dann haben wir so 140 dB Dämpfung. Und wenn es am Horizont aufgeht, dann haben wir 160 dB. dB, logarithmische Einheit, sagt es vielleicht nicht jedem was. Wenn wir es mal einen Mittelwert nehmen, 150 dB, das ist 10 hoch minus 15 als Faktor. Das heißt, wenn wir hier oben an der Sendeantenne 1 Watt Sendeleistung haben, dann empfangen wir ungefähr 1 Femtowatt. Also nicht mehr so viel. Dann haben wir auch noch die Dopplerverschiebung. Der Satellit im niedrigen Erdorbit, LEO, 430 Kilometer Höhe, fliegt mit ungefähr 7000 Metern pro Sekunde darum. Das heißt, der Doppeleffekt, den man schon beim Krankenwagen hört, wenn er auf uns zukommt und weggeht, der ist natürlich auf den Funkfrequenzen auch und da deutlich, deutlich höher, dass man da mehrere Kilohertz Frequenzhub hat, was man kompensieren muss am Boden oder oben auch. So, jetzt kommen wir insgesamt zu den Tracking-Fehlern. Also generell, wenn so Richtcharakteristik, dass er drüber fährt, man hat Antenne mit Gain und man möchte natürlich aufeinander pointen. An sich, wenn man sich so vorstellt, wir hat vom Boden aus, unsere Antennen können sich in Azimut drehen und in Elevation. Und wenn man jetzt da drauf guckt, hat man so eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit vom Satellit. Also kann ja auch sein, dass ein Fehler in Tracking am Boden ist, dass wir quasi auf den Satelliten hier zielen, er aber eigentlich auf der anderen Seite ist, heißt wieder Gainverlust. Das Gleiche haben wir auch in Elevation. Dass wir hier hinzielen, das Satellit denken, aber hier ist, dabei ist er hier. Problem ist dann natürlich, wir haben aber da auch noch den Dopplerversatz mit drauf. Das heißt, das ist nicht mehr weniger Leistung, sondern auch auf der falschen Frequenz. Das sind lauter so Probleme, die man beachten muss. Weiter von der Störung her, und Interferenz haben wir auch noch ein Problem. So, zum einen, auf unserer Empfangsseite haben wir andere Funkdienste, die uns stören. Und zum anderen, wenn an der Raumkapsel oben, die hören ja die halbe Erde. Wenn da ein starker Sender ist, dann sind wir natürlich auch, also sind die auch limitiert gegenüber den kleinsten Signalen, die sie auswerten können. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen mehr Leistung haben, dass wir uns abheben. So, jetzt sind wir so 7 Tage vom Funkkontakt.
Genau, 7 Tage vorm Funkkontakt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein kleines Kommunikationsmeeting wieder mit Lars und Aris und dann noch eine Person, die dort mit viel Erfahrungswissen einbringen konnte von Aris Seite aus, ne? Und dann ein Mensch, der noch eine NDA halt unterzeichnen durfte, der saß halt da, durfte aber im Prinzip nichts sagen. Wir waren dann auch noch da und dieses Meeting lief dann sehr, sehr vereinfacht und platt, so für den Witz halt so ab, ne? Also wir fragen halt, naja, wie sieht es denn zum Beispiel antennenseitig an diesem Raumfahrzeug aus? Was ist da für eine Antenne, womit können wir so rechnen?
Ja, also an sich gibt es eine Antenne und normalerweise funktioniert die auch für die angestrebte Frequenz.
Okay, und dann, naja, welche Sendeleistung hat denn dieses Funkgerät, mit dem wir da jetzt arbeiten? Wie viel Gain hat diese Antenne und welche Polarität hat sie? Was können wir so erwarten?
Ja, ist leider vertraulich. Genau. Ja. Aber so zwischen den Zeilen konnte man ein bisschen raushören, so unsere Antenne, die wir bisher am Dach haben, rechts in den Polarisiert, ja, nicht so toll. Das heißt eigentlich, vermutlich haben sie dann oben genau links drehend, genau das Gegensätzliche, also können wir eigentlich nicht empfangen. Und was sie auch gesagt haben, ja, die Antennen sind vielleicht nicht so toll, wir sollten am Boden schon mindestens 100 Watt Sendeleistung haben, eher mehr. Okay, haben wir auch nicht, scheiße. Aber immerhin gibt es FCC-Filings, also Unternehmen mussten ja auch regulatorisch angeben, welche Frequenzen sie nutzen. Und aus den Filings konnte man so rauslesen, okay, wir haben ein Funkgerät mit 10 Watt, schon mal gut. Antenne, 2,2 dBi, irgendwie so ein Dipol, aber Polarität ist links drin, irgendwie weird. Okay, lassen wir mal so Modulation immerhin, Narrowband FM, so wie geplant, stimmt immerhin, scheinbar auch in Filing, gut. Ja, also wenn wir jetzt nochmal alles reinschreiben, 10 Watt Sendeleistung sind in dBm, also auf Milliwatt bezogen, 40 dBm. Das heißt, aus isotroper Antenne-Umrechnung haben wir so 42 dBm Sendeleistung, kommen unten minus 116 dBm an. Das sind so 4 Femtowatt. Oh, okay. An sich könnte man mit unseren Standard-Funktransceivern so minus 120 dBm in der Modulation noch dekodieren. Allerdings ist da halt dann überhaupt keine Marge mehr drauf und an sich möchte man eigentlich so mindestens 20 dB Marge da haben, für allen Dingen, dass man auch nicht genau weiß, wo ist das da oben genau vorbeifliegt und man sehr sicher, man hat nur eine Möglichkeit, dass es drüber fliegt, auch vorbeischielt und dass man auch in der Nebenquelle von der Antenne dann noch was sieht, haben wir gesagt, wir wollen jetzt so mindestens 20 dB, eigentlich rechnen wir mal mit 40, dass wir wirklich sicher sind. Das heißt, wir brauchen so minus 80 dB oben an Leistung. Rein rechnerisch brauchen wir dann empfangsseitig so 16 dBi Empfangsverstärkung. Das ist auch das, was unser Antennenarray, was wir vorher hatte. So, jetzt Krisenmanagement. Okay, wie machen wir das? Wir bauen jetzt einfach drei Funksysteme mit unterschiedlichen Foki. Einmal, wir wollen nur wissen, mit einer Station, wir gucken nur auf die Frequenz, ist es da, wo wir es erwarten. Weil wenn die Rakete eher startet, ein bisschen Zeitversatz ist, stimmt natürlich das ganze Doppler-Tracking nicht. Wir müssen quasi die Orbitdaten, auf die wir korrigieren, anpassen. Wenn wir jetzt dann das Ganze für die Kommunikation nutzen wollen, dann haben wir die zweite Station, die quasi dieses High-Gain-Antenne von unserer Sattungsstation nutzt, mit einem 50-Watt-Transceiver. Nicht die 100 Watt, aber immerhin, wir wissen, die Antenne funktioniert, das ist erprobt, Never Touch a Running System, läuft nehmer. Gut. Dritte Station, High Power, Last Minute DIY. So, gucken wir mal. Zur ersten Station, Frequenzmonitoring, wir nehmen eine ungerichtete Antenne, in dem Fall einen Vertikalstrahler. Das Ganze SDR-basiert, SDR ist Software Defined Radio, sprich ADC, Analog-Digital-Konverter, ab alles in PC und da die Auswertung. Dass das Ganze funktioniert, braucht man vorher ein bisschen Frequenzselektion, filtern, vorverstärken, nochmal filtern und rein. Theorie funktioniert, schauen wir mal. So sieht das Ganze dann aus. Wenn man da sich jetzt das Amateurfunkband, 70 cm Amateurfunkband anguckt, dann sieht man, man möchte eigentlich so minus 120 dBm, das ist hier unterm Rauschen, empfangen. Und man hat riesengroße Signale, die weit jenseits dem sind, was man sehen möchte. Und auch so Messgeräte oder Funktransceiver haben nur eine gewisse Dynamik, was wir auch wirklich empfangen können. Deswegen nutzen wir dann die Filter, um eben quasi uns rauszuschneiden, was wir wollen. Dann können wir es nochmal vorverstärken, nochmal rausschneiden und dann kommen wir immer näher daran, was wir eigentlich wirklich sehen wollen. Deswegen sind wir auch in der Lage, mit dem wunderschönen Antennenaufbau da auch Spektrum zu tracken. Natürlich dann nicht mehr wirklich demodulieren, aber immerhin optisch kann man es sehen, also im Spektrum. Zweite Station, wie ich schon meinte, wir recyceln unsere Sattungsstation. Die hat ziemlich genau das Gain, was wir brauchen. War jetzt nicht geplant, aber ist so. Problem ist da, die hat einen relativ, also Vor- und Nachteil, die hat einen relativ kleinen Öffnungswinkel von so 7 Grad am Horizont. Wenn wir aber daneben sind, dann ist da sehr viel Leistung, was verloren geht. Und sie ist rechts daneben polarisiert, was hier so, vielleicht nicht so gut. Okay. Machen wir nochmal einen Bandpassfilter davor und schicken sie ein altes Funkgerät. Abgehangene Technik, funktioniert. Manuell die ganzen Frequenzen einprogrammieren, läuft nicht toll, geht. So, dritte Station. Da haben wir zwei X-Quad-Antennen, also ähnlich wie Yagi, Antennen mit hohem Gain, die linksdrehen polarisiert sind. Da wollen wir einen 300-Watt-Verstärker einbauen, Eigenbau, noch nicht getestet. Und für die Umschaltung, dass das Ganze funktioniert, braucht man auch RXTX-Umschaltung, also den Sender- und Empfangspfad muss geschalten werden und einen Sequencer, der das alles in der richtigen Choreografie schaltet. So sieht das Ganze dann aus, weil einmal die ganzen Antennen gehen in den Combiner, für den Empfang geht es durch den Switch, dann wieder gleiches Spiel, Filter, Vorverstärken, Filter und zum Transceiver. Und vom Transceiver auf der rechten Seite geht es dann in den Bias-T. Ein Bias-T ist quasi ein Combiner für HF, also unsere Funkfrequenz, und ein DC-Signal. Man kann quasi über die gleiche Leitung ein DC-Signal schicken, um quasi da alles dann zu schalten. Dann können wir damit die Switche umschalten, gehen dann erstmal in ein Dämpfungsglied, um das Signal, was aus unserem Transceiver kommt, was relativ viel Leistung ist, dass wir zumindest unseren Verstärker dann ein bisschen schützen können. Nicht optimal, ist aber das, was wir haben, deswegen machen wir es so. Und dann unseren selbstgebauten Verstärker, und der wird dann auch nochmal über einen Spektrum-Analyzer gemonitort, dass das, was wir zusammen basteln, auch wirklich funktioniert und nicht irgendwie mehr Probleme macht. Genau, das ist der Transceiver, der hat auch so ein Wasserfalldiagramm, das heißt, man kann da auch ein bisschen sehen, wenn es ein bisschen daneben geht. Und das ist der tolle Sequencer. Nachts um drei Informatiker mit Angst vor Bugs, baut alles aus Hardware, einfach Relais und ein paar Kondensatoren, also Abfallverzögerung, und das tut so die Idee, hat auch funktioniert im Test, schauen wir mal. Das ist quasi eine umgebaute DVB-T-Endstufe aus dem ehemaligen Sendebetrieb, die liebevoll die Brate genannt, macht so 300 Watt AF und mindestens das gleiche nochmal in Wärme, deswegen Brate. Und an sich alles einmal einzeln getestet, funktioniert top, mit geringer Leistung, sehr sauberes Signal mit viel Leistung. Okay, Endstufe geht aus, Relais klappern, ganz normale HF-Magie. Okay, stellt sich heraus, diese Bias-Ts machen dann ganz komisch elektromagnetischen Schmarrn. Hat sich aber herausgestellt, einer von unseren Amateurfunkkollegen hat im Keller noch Bias-Ts aus Mobilfunkbasisstationen gefunden, die mehrere Kilowatt abkönnen. Hat man halt, gut, perfekt, gelöst. Dann zum Sequencing. Läuft mit den Relais, etwas umständlich zu bedienen, muss aufpassen, sollte man vielleicht mal eine Checkliste schreiben. Naja, okay. Aufgebaut, getestet, läuft, nice. So, morgen, Funkkontakt, passt. Ja, wenn es soweit gewesen wäre, ne? Geht jetzt?
Ja, der braucht ein bisschen. Ja.
Düm, düm. Ne?
So, mit der Zeit gucken.
Ja, ich weiß. Okay, zum Schluss schon mal noch ein paar Einstellungen Funkgerät checken. Checkliste, ja, mach ich gleich. Okay. Was passiert? Ihr habt vergessen, das Netzteil für den Sequencer einzuschalten. Beim Betätigen vom Funkgerät geht es voll in Sendemodus, 75 Watt, ab in den LNA, Vorverstärker, Rauch, 200 Euro weg, gut, toll. Brauchen einen neuen LNA, zum Glück haben wir einen Amateurfunkkurs bei uns im Haus, wo wir sowas selber auch mit den Studis bauen. Panisch in der Nacht nochmal Labore plündern und schauen, ob die Bauteile da sind und was basteln. Läuft, okay, ich baue den Sequencer um, dass er idiotensicher, also für mich idiotensicher ist. Und 10 Stunden bis zum Überflug, ich lasse einfach alles an, kann schon nichts mehr schief gehen. So, genau.
Ja, nach all den Strapazen kommt jetzt, glaube ich, die Stunde der Wahrheit. Klappt es oder klappt es nicht? Wie sieht der Betrieb aus? Der Betrieb war, an Station 3 und Station 2 waren jeweils zwei Funkamateure, einmal Anna und ich. Ich bin da hinten irgendwo, ich glaube, die schwarzen Haare sieht man vielleicht. Und wir haben so gesehen den Kontakt mit Rabea Rogge gemacht. Das waren wir vor. Und Station 1 ist das Monitoring. Da schauen wir uns an, auf welchen Frequenzen sie ist. Eigentlich haben wir die Frequenzen abgemacht, aber sicherheitshalber. Dann haben wir noch das Water Controller Team, der besteht aus 2 Personen für die jeweiligen Antennen. Dann haben wir noch den Audio Operator und den Bratwächter für die wunderschöne Brate, die ihr kennengelernt habt. Und den Koordinator. Wir haben sehr feste Zeiten gehabt, und zwar einmal 7 Uhr 29 und 33 Sekunden zwischen 7 Uhr 39 und 52 Sekunden UTC. Wir waren, wie gesagt, beide Funkerinnen an Station 3 und Station 2. Wir hatten eine Primärfrequenz und auch eine Backup-Frequenz. Die Primärfrequenz, die Empfangfrequenz war 437,56 MHz, die Sendefrequenz war 437,925 MHz. Wir hatten 17 Fragen, viele Fragen auch von uns Amateurfunkern. Und ja, genau genommen war es schon 7.29 Uhr und wir haben angefangen, in den Weltraum zu funken, in der Hoffnung, dass wir gehört werden. Es vergeht 1 Minute. Es vergeht 2 Minuten. Es vergehen 4 Minuten. Kritisch. Ja, wir sahen auch alle so aus. Doch dann...
Delta Kilo Zero Tango Uniform, I got you loud and clear. How me? Can you hear me? This is Lima Bravo November 9 Juliet. Pardon. Over.
Entschuldigung. Yay! Wir haben sie erreicht. Der Kontakt entstand erst nach 6 Minuten und 27 Sekunden auf der Primärstation. Wir hatten ein Signal von S9 plus 20, minus 53 dBm. Sie konnte uns tatsächlich 2 Fragen beantworten. Die 3. Frage hat sie gehört. Die Fragen wurden alle von Anna gestellt. Dann kam es nach 1 Minute und 9 Sekunden Kontaktabbruch. Dann war ich dran und habe dann verzweifelt nach sie gerufen. Sie hat mich gehört. Ich sie nicht. Na gut, wie kam es jetzt dazu? Naja, tatsächlich waren wir nicht die Einzigen, die Rabea Rogge gehört haben, sondern auch andere Funkamateure, zum Beispiel ein Ire namens Robbie, mit dem Rufzeichen Echo India 2 India Papa. Der hat es sogar auf YouTube hochgeladen, da konnten wir uns einsehen und da hat man gesehen, dass sie tatsächlich erstmal auf der Uplink-Frequenz war, dann später auf die Download-Frequenz kam und wie sie danach hören konnten, wieder ab 1 Minute und 15 Sekunden, und dann später wieder auf eine andere Frequenz ging, aber nicht auf die Uplink-Frequenz, das ist slightly versetzt. Und auch wenn wir sie jetzt nur 1 Minute und 9 Sekunden gehört haben, das war trotzdem voller Erfolg. Was haben wir jetzt daraus gelernt? Na gut, in Station 3 war es so, dass wir, wie gesagt, wir sie sehr gut empfangen konnten. Rabea hat uns sogar tatsächlich gesagt, als ich wieder zu uns kam, zur TU Berlin, dass sie uns sogar sehr, sehr gut hören konnte, als wir sie hören konnten. Und wie gesagt, die Analyse aus dem Wasserfall war, dass sie halt vorher von Uplink auf die Downlink-Frequenz ging. Und dann später der Kontaktbruch kam, weil sie dann auf einer anderen Frequenz war. Wieso, weshalb, warum? Technischer Fehler, menschlicher Fehler, wissen wir tatsächlich nicht. Bei der 2. Station kam kein Signal an. Wir vermuten, entweder liegt es daran, dass der Öffnungswinkel einfach zu klein war, um die ungenaue TLE auszugleichen. Was auch sein kann, ist, dass diese Station mit der Antenne rechts polarisierend ist. Und es kann sein, und das vermuten wir aber auch nur, weil, wie gesagt, wir haben kaum Informationen über die Antenne von unserer Raumfahrtdienstleistungserbringer gehört. Die kann links polarisierend sein. Und dann, wenn rechts polarisierend auf links polarisierend, das hat dann 120 dB, das ist ein bisschen schlecht. Genau. Ja, und wir möchten uns eigentlich bedanken bei Rabea Rogge, dass sie uns das überhaupt ermöglicht hat. Wir möchten uns an Ares bedanken fürs Mentoring, für all deren Wissen und deren Hilfe. Wir wollen uns für alle DK0TU-Mitglieder für deren unbezahlten Nachtschichten bedanken. Die waren eh nicht bezahlt, aber die mitgefiebert haben und das halt mit uns alle getragen haben. Vielen Dank.
Wow, ihr habt es echt spannend gemacht. Vielen Dank für diesen großartigen Talk und für diese Wahnsinnsaktion. Also Hammer, echt. Wir haben noch 10 Minuten knapp, wenn ihr Fragen habt. Wir haben 6 Saalmikrofone, der Weg sollte nicht so weit sein. Und das Internet kann auch Fragen stellen. Das Internet hat im Moment keine Fragen. Na los, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ihr dazu keine Fragen habt. Da, ja. Mikro Nummer 6.
Ich hätte eine Frage bezüglich Doppler-Shift und FM-Modulation. Ihr seid ja FM-moduliert gefahren und ein Doppler-Shift in einer FM-Modulation ist ja nach der Demodulation einfach ein DC-Off-Shift. Nutzt ihr das aus?
Also an sich haben wir es nicht per se ausgenutzt, aber an sich der Demodulator, wir haben die fertigen Funkgeräte, die Transceiver, die wir nutzen, da können wir den Offset leider nicht bekommen. An sich gibt es ja auch dann die Nachregelung, dass das quasi auch, wenn wir ein bisschen daneben sind, die FM-Demodulator automatisch nachregelt, da ist eine kleine Regelschleife ja drin. Also so gesehen, intern wird das in den Transceivern schon ausgenutzt, extern, wir auf unserer Seite konnten das leider nicht. Also mit dem SDR wird es gehen, dass man das auch automatisch dann nachregelt. Anhand des straffen Zeitplans, einfache Lösungen sind da vermutlich auch besser. So. Ansonsten geht nur noch mehr schief.
Ja, okay, Dankeschön.
Das Mikro Nummer 4, bitte.
Ihr hattet jetzt keine Antenne mit Nachführung, sondern einfach nur einen Direktstrahler oder was?
Wir hatten, ich kann noch mal kurz zurückgehen, wir hatten Antennen mit Nachführung, das ist irgendwie, das ist gehangen, der hat gefehlt, das haben wir übersprungen. So sah das ganze Ding aus. Wir hatten dann auch noch einen wunderschönen Schaltschrank gefunden, 3D-Tetris ging. Aber genau, das wurde nachgeführt und die andere Antenne, dieser Slide hängt.
Also die andere Antenne war ja Beacron 4, dieses sehr kleine, nette Antennenarray, was wir am Anfang gesehen hatten. Also wir haben 2 Antennen nachgeführt und bloß die Station 1, die ja ursprünglich fürs Monitoring quasi gedacht war, die haben wir nicht nachgeführt.
Mikro Nummer 1, bitte.
Nochmal zum Thema Doppler-Shift. Habt ihr das komplett auf der Erde gehandelt und das Raumfahrzeug nutzt feste Frequenzen oder müssen beide Seiten sich anpassen?
Jetzt ist da. Das will.
Genau, wir haben das komplett auf der Erde gehandelt. Das kann man wahrscheinlich auch anders machen, aber soweit ich weiß, ist es eigentlich üblich, das komplett auf der Erde zu machen.
Genau. Auch noch vielleicht so zu dem Frequenzproblem, warum das mal da irgendwie vertauscht war. Es gab halt auch einen Sheet mit den Frequenzen mit RX und TX. Aber RX und TX für wen? So.
Naja, vielleicht für uns halt.
Ja, eigentlich war es für uns gedacht, aber ich meine, ja.
Ja, es kann ja sein, dass Rabin gleich Hilfe bekommen hat.
Ich gucke nochmal Richtung Internet. Ist da inzwischen eine Frage angekommen? Immer noch nicht. Dann Mikro 3, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank für den tollen Talk. Ihr hattet einen Sender mit 50 Watt und dann auf einmal habt ihr gesagt, ja, wir brauchen aber 100 oder 300 oder sowas. Muss man da nicht 1000 Anträge ausfüllen?
Das Schöne ist ja, das ist ja alles Amateurfunk, genau.
Genau, das ist ja alles Amateurfunk. Wir sind eine Klasse A Funkstation, DK0TU, also Klasse A, ne? Wir dürften bis 750 legal. Selbst im 70-Zentimeter-Band, ich kenne niemanden, der im 70-Zentimeter-Band 750 Watt Senderleistung macht, weil das sehr viel ist. Aber ja, wir dürfen das so.
Und wir basteln gerade auch.
Wir basteln gerne auch, ja. Also es war ja vielleicht auch so ein bisschen der Sport, das dann mal mit viel Leistung zu machen. Aber ja, weil wir halt diese Unbekannten haben, ist in dem Fall tatsächlich mehr einfach besser, ne? Zumindest fürs Empfangen so. Aber ja, es ist ja sehr gut aufgegangen, wie Rabea ja dann zu uns meinte. Sie hat uns schon sehr, sehr früh gehört.
Genau, an sich hätten eigentlich auch bei perfekten Bedingungen auch wie auf der anderen Seite 10 Watt völlig auch ausreichen müssen, aber ja.
Ah, Mikro 1, gerade dazugekommen.
Ja, neue Frage. Habt ihr das Setup mal mit der ISS getestet?
Ja, mit der ISS, ne?
Genau.
Wir sind tatsächlich einige Satelliten durchgegangen, um zu gucken, ob wir die erreichen können. Fun Fact, Station 1 haben wir auch damit durchgetestet. Da konnten wir sogar Rabea nicht hören. Aber ja, wir haben alle eigentlich durchgetestet. Wir haben da mehrere Rundgänge gemacht, auch mit den Funkerinnen, dass wir das dann halt simulieren. Und die waren eigentlich alle erfolgreich.
Genau, wir haben mehrere Satelliten getrackt, zum Teil wirklich nur Sender mit wenigen Milliwatt Sendeleistung. Die konnten wir alle gut sehen im Spektrum, zum Teil dekodieren. Da wusste man allerdings sehr genau die TLE und also den Orbit. Und der ist natürlich mit Startfenstern und so weiter da natürlich mit mehr Fehlern beaufschlagt. Und die Antenne, wo wir nicht wissen, was es für eine ist. Deswegen war es ein bisschen kritischer, aber haben wir auf jeden Fall durchgetestet.
Das Internet hat eine Frage.
Ja, jetzt haben wir sogar zwei Fragen. Die erste ist, das Ganze hat mit Forschung zu tun. Warum ist das hier geheim oder warum bleibt hier so viel geheim?
Ja, wir haben ja diesen Begriff eingeführt eines Raumfahrtdienstleistungserbringungsunternehmens. Firmen möchten, glaube ich, ungerne Dinge, mit denen sie vermeintlich Geld verdienen wollen, halt preisgeben. Ich würde sagen, es ist halt leider einfach so, man muss leider vielleicht damit leben oder es findet sich ein trickreicher Weg, wie man das trotzdem irgendwie dann offenlegen kann.
Also man muss dazu sagen, das war eine komplett kommerzielle, private Mission im All, die eben auch Wissenschaft gemacht haben, aber es war komplett privat und dementsprechend dann auch von dem Dienstleistungserbringer, der das da hochgebracht hat, auch ganz normale NDAs wie bei jedem anderen Unternehmen. Leider.
Okay, eine letzte Frage, hoffentlich kurz, denn leider ist die Zeit jetzt tatsächlich vorbei. Genau, Signal Angel, bitte.
Ja, die Frage ist, ist der Frequenzbereich hier der generelle für Satellitenfunk und welcher Bereich ist das?
Die Frequenzen, die wir benutzt haben, sind generell dem Satellitenfunkdienst, im Amateurfunkdienst zugewiesen. Und ich müsste jetzt nachgucken, wo genau das anfängt. Ich meine, es war von 436 MHz bis 438 MHz. Ich schmulme. 435 bis 438. Vielen Dank, Chef. ja, genau. Also Chef sagt 435 bis 438. Also der Frequenzbereich ist es. Das ist innerhalb des 70 Zentimeter Amateurfunkbandes und die darf man einfach so dafür benutzen, vorausgesetzt man hat die entsprechende Lizenz erworben, die entsprechende Amateurfunklizenz.